Und dann, als wir das geläutet haben, gesagt, was ihr hier für ein Jahresthema habt. Und Einheit und Johannes 17, habe ich so gedacht, verrückt. Das ist ein super cooles Thema, aber es ist auch so ein Schatzdruck, wo man irgendwie 100'000 Richtungen kann. Und ich habe dann wirklich so angefangen zu überlegen und gedacht, okay, Jesus, von was du mit mir durch? Was ist dir wichtig oder was darf ich hier mit euch teilen über das Thema? Mir ist der Vers in Sinn gekommen aus dem 5. Mose, was heisst, dass einer mit dem Herd 1000 kann in die Flucht schlagen und zwei 10'000. Weil ich dachte, ja, so viel über die Einheit habe ich mittlerweile auch verstanden. Es ist mega multiplizierend. Es ist so etwas Kraftvolles, wenn wir in dieser geistlichen Einheit innen leben und weben und mit Gott unterwegs sind. Aber es ist wirklich einfach auch so ein Knacknuss. Und ich bin selber da auch immer wieder herausgefordert, im Moment auch gerade. Als ich mit drei Leuten aus dem engsten Umkreis unterwegs bin, was alles andere als einfach ist. Und wo ich mir die Sachen auch immer wieder so selber muss bewusst werden. Und all das, was ich heute mit euch teile, wirklich einfach völlig selber immer wieder im Kultivieren und im Üben bin. Weil ich habe das Gefühl, dort geht es uns auch alle ein bisschen gleich. Wir haben das sicher auch alle schon erlebt, darum sind wir mit Jesus unterwegs, darum sind wir miteinander unterwegs. Es ist so, so mega cool, wenn die Einheit in Jesus spür und sichtbar und erlebbar ist. Ich denke immer wieder, also die Erlebnisse, die ich immer wieder machen darf, zum Beispiel wenn ich ihre Band mitmachen kann, wo alle voll das Anbeterherz haben. Und dann merkt man, wie das Atmosphäre verändert und Jesus irgendwie Herzen kann bewegen. Oder wenn ich irgendwo an einer Konferenz bin oder mit Leuten bin, wo der Heilige Geist wirklich so durch die Reihen kuttet und merkst, hey, irgendwie jeder geht anders heim, als dass er ist gekommen, weil wir zusammen vereint unter dem Namen Jesus haben ihn gesucht und uns nach ihm haben ausgestreckt. Oder auch im 1:1 mit Freunden, mit Leuten, wo man sich ermutigen kann im Glauben, wo man zusammen beten kann, wo man wachsen kann. Das ist so ein mega Privileg. Und gleichzeitig denke ich immer wieder, Menschen sind so eine Bereicherung. Und manchmal sind sie auch so kompliziert und so frustrierend. Und ich finde das auch immer wieder so irgendwo durch schockierend, wenn ich manchmal daran denke oder wenn ich das immer wieder so auch gespiegelt bekomme in meinem Leben, dass es schon relativ schwierig ist, manchmal mit Arbeitskollegen oder mit Chefs oder manchmal auch schon noch mit irgendeinem lahmarschigen Autofahrer vor mir auf der Straße, wenn ich irgendwo her müsste, dort meine Selbstbeherrschung und Geduld zu fördern und die Liebe und so. Und nachher habe ich aber selber das Gefühl, hey, dann ist da noch, sind da noch Leute im engeren Umkreis. Es ist Familie da, es sind enge Freunde da, es sind für Teil von euch ein Ehepartner oder auch ein Prediger, ein Pastor, Älteste, die irgendwie auch geistliche Autorität über einem sein Leben haben. Und ich habe manchmal das Gefühl, Hühnerwadli, dort ist sich noch 1000-mal verreckter. Das ist eigentlich wirklich so, so, so mega herausfordernd. Weil man ja irgendwie auch davon ausgeht, dass wir ja unsere Werte an einem gleichen Ort setzen und dass wir alle mehr werden wie Jesus. Und manchmal ist es eigentlich schon ein fertiges Gemurz. Und von dem her finde ich es mutig an, dass ihr das Thema gewählt habt. Oder dass ihr das auf das Herz bekommen. Und ich habe dann wie so gemerkt, ja, jetzt sind wir immer noch recht am Anfang von dem Jahr. Und darum habe ich gedacht, ich möchte wie ein bisschen diesen Prinzipien nachher oder diesen Gedanken nachher, die Jesus vielleicht auch im Kopf hatte, wo er eben das Gebet hat gesprochen in dem Johannes 17. Mein Wunsch oder meine Hoffnung ist, dass es wie ein bisschen euren Boden verdichten kann, im positiven Sinn, dass all das, was ihr jetzt das ganze Jahr noch werdet hören oder das, was ihr werdet austauschen miteinander und was ihr werdet erleben, dass das wie dort auch auf dem kann Hebe haben und darf in einen Boden fallen, wo das eine oder das andere vielleicht auch unerwarteterweise eben kann aufgehen an diesem Samen. Und ich werde wie als erstes den Text noch mal lesen, weil ich finde ihn wirklich einfach mega, mega gut und so vollpackt. Und ich finde es auch spannend, wie Jesus Sachen immer wieder wiederholt in dem Gebet, das er dort betet. Und ich fange beim Vers 20 an, wo es ein bisschen länger geht. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Und das, mit dem wäre ja mehr gemeint, als weltweite Christen gemeint. Dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Jesus hat also da gebetet für seine Jünger und eben für uns, für seine Brut, für seine Gemeinde, dass wir eins werden und dass wir eins sein im Herr, so wie er mit dem Vater verbunden ist. Und das Ziel davon, sagt Jesus, erstens ist, dass die Welt glaubt, dass der Vater ihn hat gesendet und zweitens, dass sie versteht, dass er das gemacht hat, weil er uns so fest liebt, genauso wie er eben Jesus liebt, also mit dieser komplette, vollkommene Liebe. Und was ich auch spannend finde, ist, dass Jesus ein Zeichen benennt in diesem Gebet, wo das so besiegeln und das so sichtbar machen. Und zwar eben das Zeichen von der Herrlichkeit. Und Herrlichkeit ist so eine gewaltige, übernatürliche Sache und so etwas, was wir überhaupt nicht aus uns selber oder irgendwie mit irdischen Möglichkeiten können, produzieren oder fabrizieren oder auch können manipulieren irgendwie oder herziehen. So. Und so wie ich das verstehe, geht es Jesus darum, dass wir also gegenüber der Welt mit dieser Herrlichkeit in dieser Einheit innen eben auch ein Zeugnis ablegen von seiner Liebe. Und was ich noch spannend fand oder sehr hilfreich fand, ist, wenn man auch die vorherigen Verse liest von diesem Abschnitt, weil dort wie auch Jesus wie auch zeigt oder benennt, was das eben für eine riesige Differenz ist zwischen uns und der Welt. Und ich werde euch die Verse auch noch lesen, Verse 14 bis 18, weil ich die gerne auch mit einbauen möchte. Und dort betet er, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und wir sind also, wie denn zumal eben Jesus mit seinen Jüngern, zwar noch in dieser Welt, aber Jesus sagt mir sie nicht, von dieser Welt. Und genau da werde ich den ersten Punkt machen, oder das erste Prinzip anschneiden, von in der Welt sein, aber nicht von dieser Welt. Weil in der Welt sein ist nicht das gleiche wie auf der Welt sein. Und ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist in diesem Text. Die Bibel erklärt uns, dass die Welt eben nicht ein physischer Ort ist, sondern vielmehr ein geistlicher Machtraum oder ein geistliches System. Und darum kann man logischerweise in einem System sein, aber nicht auf einem System. Auf einem sein oder auf etwas sein würde sich hier beziehen auf die Erde, weil die Erde ist unser irdisch-physischer Ort. Und die Welt ist der geistliche Machtraum, der auf dieser Erde wirkt. Und wie wir wissen, ist dieser Machtraum besetzt von einem anderen Typ. Und zwar von unserem Widersacher, vom Teufel. Weil er uns den Machtraum im Garten Eden hat abgelächelt mit seiner List. Und sein eigenes System, eben die Welt, hat angefangen. Und darum nennt die Schrift ihn auch der Herrscher oder der Fürst von der Welt. Und wenn Jesus jetzt davon redet, dass wir zwar noch in der Welt sind, aber nicht mehr von der Welt sind, heisst das, dass wir dementsprechend einem anderen geistlichen Machtraum angehörig sind. Und in dem Sinne eben ein anderes geistliches Zuhause haben oder eine andere Prägung und Gesinnung. Und das könnte man vielleicht ein bisschen so vergleichen, wie wenn wir eine Schweizer Staatsbürgerschaft bekommen, aber nicht in Frankreich leben. Und das bringt natürlich logischerweise die eine oder andere Herausforderung mit sich. Und ich kenne das mega gut. Auch gerade im Moment bin ich immer wieder mega gefordert, weil ich eigentlich einfach auch mit sie, wie es hier einfach raussprügelt. Und Böses mit Bösem vergelten. Oder jemandem auch mal ungefiltert und unüberlegt sagen, dass er eine fertige Pfeife ist. Oder denken, okay, da ist so viel Gnade bei Gott, ich kann das auch einfach mal ein bisschen zu meinen Gunsten brauchen und muss ich das nicht immer ganz so genau nehmen und muss meine Früchte vom Geist nicht immer einfach so bauen und wachsen lassen. Aber ich glaube, das hat Jesus nicht gemeint mit der Nachfolge. Und was ich spannend finde am Unterwegssein mit Gott, ist, ich muss auch immer wieder feststellen, dass er null Interesse hat daran hat, mehr irgendwie aus kniffligen, herausfordernden Sachen rauszubringen, im Sinne von, dass er mich dort einfach rausholt, ohne dass ich ein Lektion muss lernen oder darf lernen. Sondern in meinem Leben ist es meistens so, dass Gott zuerst mich verändert, bevor er meine Situation verändert. Und dass er zuerst an mir arbeitet, bevor sich irgendetwas zwischenmenschlich auch ändert oder eben eine Einheit mit jemandem kann entstehen, der vorher ein Problem war oder etwas mega Schwieriges war. Und ich habe manchmal wirklich so den Eindruck, dass es so eine seiner Lieblingsstrategien ist, wie er mir etwas lernt oder beibringt oder wie er mich eben auch verändert. Und das wäre mein zweiter Punkt, das nicht von der Welt sein, sondern eben vom Himmelreich sein. Ich finde es mega spannend, dass Jesus der Vater eben bittet, dass er uns nicht aus der Welt und eben auch nicht aus dem geistlichen System herausnimmt, sondern dass er uns drinnen bewahrt vor dem Bösen. Und dass er uns eben durch die Wahrheit von seinem Wort heiligt. Und Jesus muss es ja hennen bewusst gewesen sein, was er für uns bittet und betet, weil er ist ja hier auch Mensch gewesen und weiss haargenau, was das bedeutet, in so einem geistlichen Machtraum vom Reich von Finsternis der Wille vom Vater zu tun. Und dass das eben nicht ganz ohne ist. Und mir tröstet es immer wieder so zu wissen, dass er ja eben auch ein Gesendeter ist gewesen. So wie er sagt, der Gesendete vom Vater. Und wenn er jetzt also für uns betet, dass wir in diesem Machtsystem von Finsternis können bleiben können, ohne dass wir Schaden nehmen oder ohne dass wir uns dieser Finsternis auch beugen, dann offenbart uns das, dass wir offensichtlich in zwei Herrschaftsbereichen uns bewegen. Oder in zwei Königreichen. Mit zwei verschiedenen Herren oder Herrschern. Und ich merke immer wieder, wie das Hennen ein zentraler Punkt ist für uns als Christen, dass wir checken, was dass es mit diesen zwei Reichen auf sich hat. Und auch wenn wir das Leben von Jesus anschauen oder was er hat gesagt hat, die Grundlage des Glaubens, die er uns hat gegeben und das, was er hat gelehrt, dann fällt uns hoffentlich auch irgendwann auf, dass das Himmelreich ein riesiges Ding war für ihn. Von dort ist er ja schliesslich auch gekommen und ausgesendet worden. Und wenn wir ihm dann nachfolgen, überkommt eben unser physisches Zuhause, unsere Erde, überkommt eine andere Bedeutung und auch das Machtsystem Welt, wo wir drin eingeboren werden, bekommt auch an anderen Stellenwert oder eine andere Bedeutung. Und Jesus beschreibt es immer wieder, indem er eben die Gleichnisse hat gebracht und die Vergleiche, die er anfängt mit dem Himmelreich, ist es wie mit, und nachher kommen die Geschichten. Und wenn man das liest und sich von dem berühren lässt, versteht man auch, dass Jesus eben keine Religion hat gebracht, wie wir das manchmal das Gefühl haben, sondern er hat eben das Königreich gebracht. Und er hat auch keine Denominationen installiert, sondern ein Königreich. Und er hat auch keine Nebensächlichkeiten gelernt, sondern das Königreich. Und ich finde es immer wieder erschreckend, wie wir eben die sind, die so schnell religiös werden und so schnell in Gruppen denken oder über 100 Nebensächlichkeiten diskutieren und das eigentlich Wichtige so schnell irgendwie aus den Augen verlieren können. Weil wir unsere Eigenständigkeit lieben und unseren Individualismus und Demokratie und all diese Sachen. Und mir fällt immer wieder auf, dass wir einfach auch in einer Welt leben, die so, so viele verschiedene Meinungen hat und so wenig Wahrheit eigentlich. Und darum habe ich gedacht, das wäre mein dritter Punkt. Ich will kurz etwas über das Königreich erzählen von Gott. Weil ein Königreich ist so etwas anderes als eine Demokratie, die wir kennen. Es gründet sich aus festen Gesetzen und aus Prinzipien. Und eigentlich haben wir ja historisch gesehen eine Geschichte, die mega reich ist an Königreich oder an Herrscher. Und schon einmal all die Schlösser, die wir hier ringsherum haben, die zeugen ja auch von dieser Zeit. Und tatsächlich ist es wie bei vielem anderen auch so, dass ein Königreich oder eine Herrschaft hier auf der Erde ein Spiegelbild ist von dem, was eigentlich Realität ist in der unsichtbaren Welt. In jedem Reich gibt es logischerweise einen König, der herrscht und regiert, der bestimmt und beschützt und möglichst auch expandiert. Und er ist das Volk, das untertan ist. Und das heisst, dass jedes Individuum mit seinen eigenen Denkstrukturen, mit seiner eigenen Persönlichkeit, sich dem König unterordnet. Und in unserem Denken, oder in dieser Demokratie, in der wir leben, können wir uns so viel von dem einfach fast gar nicht vorstellen, weil wir haben wie null Bezug mehr dazu. Und ich glaube, darum tun wir uns manchmal schon so hemmen schwer, Sachen, die Jesus hat gesagt und hat gelebt, irgendwie zu verstehen. Weil es stimmt, ein Königreich bedeutet, dass man ganze Ziele von Einschränkungen hat, aber man hat eben auch eine riesige Palette an Benefits. Und ironischerweise für uns fängt es schon dort damit an, dass eben eine gewisse Struktur und eine gewisse Gesetzgebung nötig ist, für das ein Volk und jedes Individuum drinnen kann aufblühen kann. Und das Interessante daran finde ich, dass das auch durch die ganze Bibel, auch im Alten Testament, immer wieder offenbar wird, dass das eben nicht nur ein mega wichtiger Punkt ist für uns, der uns zugutekommt, sondern auch es ist ein mega wichtiger Punkt für den König selber. Weil dem Volk zeigt sich, ob ein König Macht hat, wie das er ist in seinem Wesen und wie gut dass er es schafft, seine Herrschaft zu etablieren und eben Raum einzunehmen. Aus zerstreutes und armes und ein kleines Volk ist eine mega Schande für jeden König, weil es offenbart und entblößt eigentlich seine eigenen blinden Flecken oder seine Unfähigkeit. Und hingegen ein Volk, das aufblüht und floriert und gern in dem Dienst vom König steht und sich vermehrt, ist der Stolz von jedem König, weil es eben zeigt, dass er eine gerechte, etablierte Herrschaft hat. Und mir ist dann auch der Vergleich in den Sinn gekommen, für das wir uns das vielleicht ein bisschen besser vorstellen mit dem Königreich, wie das funktioniert und was das für uns bedeutet, wenn wir dann in der Nachfolge laufen und Jesus eben nicht nur der Heiland ist, sondern auch unser Herr, also unser Herrscher, dass es ein bisschen Ähnlichkeiten hat wie mit einem Orchester. In dem Sinn, dass es, ihr habt sicher auch schon mal ein klassisches Stück gehört oder vielleicht sogar ein Orchester live gesehen. Und ich finde das unglaublich, wenn man sieht, wie viele Leute da zusammen spielen und jeder haargenau weiss, wann wo sein Einsatz kommt und wie viel Leidenschaft und wie viel Können und Herzblut da drin steckt. Und jeder weiss, wie das Stück läuft und funktioniert. Und es hat null Platz für irgendeine demokratische Diskussion oder irgendeine individuelle Furzidee. Weil ich glaube, kein einziger Musiker dort würde in den Sinn kommen, dass er jetzt so ein bisschen sein eigenes Ding kann durchziehen kann oder irgendwie da noch Schlenker machen und da noch etwas einspielen und da noch ein bisschen improvisieren könnte. Weil jeder in diesem Orchester innen versteht, dass eben genau in dieser Einheit und in diesem Zusammenspiel die Herrlichkeit wirklich vom Stück vorkommt, die Macht und das Grandiose, das Gewaltige, das uns dann völlig aus den Socken holt. Und das ist etwas, was ich mir auch immer wieder sagen muss, oder mir immer wieder bewusst werden muss, dass das Königreich so etwas anderes ist, weil ich habe definitiv auch so Soul-Modelle, wo ich Sachen dann manchmal das Gefühl habe, das, Jesus, ich glaube, das möchte ich jetzt so machen. Und dann habe ich irgendwelche Ideen oder möchte ich nach meinem eigenen Gutdünken gehen. Und dann pfeife mir der Heilige Geist zurück und sagt, nein, du, wir machen es so. Oder das ist mein Weg und das ist dein Weg. Und da segne ich dich und da segne ich dich nicht. Und dann mache ich es so, obwohl es mir völlig gegen den Strich geht. Und dann merke ich im Hintergrund, hey, es hat verhebt. Und wenn ich es nach meiner eigenen Pfeife hätte gemacht, dann wäre es echt voll in die Hose. Und ich muss immer wieder mich auch demütigen und eingestehen, ja, Jesus, dein Weg ist wirklich besser. Viel besser als meine. Und zwischendurch, ich habe so vor Jahren das Ding angefangen, dass ich mich manchmal so an die Brust hole. Ich mache es jetzt nicht wegen dem Mikrofon. Und ich so sage, stirb, Nadel, stirb. Weil es mir wie hilft, mir einfach bewusst zu werden, dein Ego hat hier kein Sagen mehr. Das muss einfach sterben. Wenn du willst, in diesem Innenleben, in diesem Königreich Innenleben, dich dort drinnen bewegen, in die Einheit kommen mit Menschen, dann hat dein eigenes Ego und dein Stolz einfach keinen Platz. Ja, und darum ist es so wichtig, dass wir uns dem bewusst sind, dass wir eben in diesen Herrschaftsbereichen innen uns bewegen. Einerseits in der Welt, wo das Reich ist vor Finsternis und Satan der König ist davon. Und andererseits gehören wir aber zu dem viel grösseren, viel allmächtigeren Königreich, Himmelreich von Gott, wo wir dürfen Kinder sein, Söhne und Töchter. Und wo wir einen Auftrag haben, hier auf Erden, Priester zu sein und Könige zu sein und zu regieren mit Gott. Und ich habe mir eigentlich ein paar Gedanken auch gemacht, die Bibel beschreibt ja wie die drei Himmel, die es gibt. Der erste Himmel, der zweite Himmel und der dritte Himmel. Und die Königreiche, die sind in diesen Himmeln innen vertreten. Und das hat unter anderem auch einen Einfluss, wie wir es schaffen oder wie wir verstehen, dass wir in die Einheit reinkommen können und wo dass wir Autorität haben und wo nicht. Aber ich merke, dass das, glaube ich, den Rahmen ein bisschen sprengen wird. Und darum möchte ich einfach kurz den Epheser 6 aufgreifen, wo der Paulus eben so treffend beschreibt, dass es, wenn wir nach der Einheit trachten, dass es immer unser Bewusstsein muss sein, dass wir nie gegen Fleisch und Blut kämpfen, nie gegen irgendein Ebenbild von Gott, sondern immer gegen Mächte und Gewalten, die in dem ersten Himmel, wo wir leben, im zweiten Himmel und auch im dritten Himmel, wo wir gesetzt sind mit Jesus und Autorität und ein Anrecht haben, vor den Gnadenthron vor Gott zu kommen und ihn um Sachen zu bitten, die wir hier nicht stange bringen. Dass das eine unglaubliche Kraft hat und ein mega Gewicht hat. Und dort steht nämlich im Epheser 6, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und da ist der erste Himmel gemeint damit. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Und das macht so deutlich, dass wir eben wirklich in einem Kampf sind. Ich habe vorher gedacht, das Lied, das wir gesungen haben, das hat so gepasst. Uns gelingt Einheit nur dann, wenn wir verstehen, wer wirklich unser Feind ist und was wir für Waffen haben, für das wir ihn besiegen können. Und das Coole ist, wenn wir uns dem bewusst sind und wenn wir lernen, uns zu demütigen vor Gott, wenn wir lernen, Buße zu tun, wenn wir lernen, in die Fürbitte zu gehen, wenn wir lernen, beten, wenn wir lernen, zusammenstehen, dann knacken wir all die findlichen Barrieren, die Satan uns immer wieder entgegenstellt, für uns zu hindern daran, dass wir in dieser geistlichen Einheit hier auf Erden leben können. Und dass wir all die himmlischen Schätze an diesen Orten vom dritten Himmel, wo Jesus ist und für uns immer wieder Fürbitte tut und für uns einsteht vor dem Vater, dass wir von dem können Gebrauch machen können. Und dass wir lernen, dass wir nicht aus eigener Kraft aus Einheit erreichen, sondern eben in dem, dass wir uns auf die Sachen konzentrieren, die Jesus uns hat gelernt und uns vom Heiligen Geist leiten und uns immer wieder unter die Herrschaft von dem Königreich und von Jesus stellen. Und das ist vielleicht auch noch etwas, was ich gleich auch noch erwähnen möchte. Einfach auch so, für nochmal uns bewusst zu werden, auch Satan ist so daran interessiert, dass er die Einheit kann verhindern kann. Und dass er es uns so schwer wie möglich kann machen kann und uns so fest verleiden machen, wenn wir mit lang unterwegs sind, dass wir auch nicht für das kämpfen und dass wir eben dort uns stolz fühlen oder bitter werden oder das Gefühl, hey, nein, dem kann ich jetzt nicht vergeben. Oder das ist so etwas von ungerecht, da stehe ich jetzt einfach mal auf die Hinterbeine. Und die Bibel erzählt uns, auch zum Beispiel in Offenbarung 12 steht, dass Satan der Ankläger der Brüder ist, der uns Tag und Nacht bei Gott verklagt. Also er ist nonstop auf der Suche, für dass er irgendein legales Recht findet, wo er uns bremsen kann, wo er uns zurückbringen kann, wo er himmlische Schätze kann versperren und zurückbehalten kann, die uns eigentlich zustehen würden. Und das Coole ist, dass wir eben lernen verstehen können, was wir für eine unglaubliche Partnerschaft dürfen leben mit Gott. Weil wir auch Gottes potenteste Partner sind hier auf Erden, für Einheit zu bringen, für das Zeugnis zu werden, für die Herrlichkeit anzuziehen, die er eben uns geben will, für das die Welt erkennt, wer er ist. Jesus schafft am liebsten mit Menschen zusammen und genau so schafft Satan am liebsten mit Menschen zusammen. Und darum ist das manchmal so mega, mega schwierig. Weil wir das Gefühl haben, meine Güte, der kommt gegen mich, der schießt gegen mich, der ist irgendwie komisch drauf, mit dem komme ich nicht klar. Und dabei sind es alles geistliche Treiber, die hier am Werk sind und die uns immer wieder herausfordern, eben wirklich ganze Sachen zu machen mit Gott und wirklich auch das zu leben, was wir glauben. Und darum, ja, wenn wir verstehen, dass wir in der Welt sind, aber nicht von der Welt und dass wir nicht zum Königreich vom Fink gehören, sondern zum Himmelreich und hier quasi in einer Exklave wohnen, also eben zum Beispiel, wie wenn wir als Schweizer Bürger in Frankreich wohnen würden und die Franzosen eine Kultur haben, die nicht unserer Kultur entspricht, aber uns Gott auch immer wieder die Fähigkeit gibt, als Schweizer in Frankreich zu leben im übertragenen Sinn und den Raum einzunehmen für ihn. Wenn wir das verstehen und wenn wir verstehen, dass das Königreich eben keine Religion ist und auch nicht wie eine Demokratie funktioniert, und wenn wir verstehen, dass der, der für uns ist, ultimativ der Stärker ist und zu sagen hat, viel mehr als der, der eben in der Welt inne ist, dann wird uns klar, dass Einheit nie im natürlichen Bereich entsteht, sondern immer im geistlichen Bereich. Und das ist wie mein letzter Punkt, und mit dem möchte ich wieder den Bogen schliessen. Der geistliche Bereich ist immer zuerst. Und die Auswirkung von diesem geistlichen Bereich kommt erst in einem zweiten Schritt ins Sichtbare und Erlebbare hier im natürlichen Bereich. Und umgekehrt funktioniert es einfach nicht. Und das ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst werden, weil wir ja so mega Tendenz haben, ich inbegriffen, dass wir aus eigener Kraft und in eigener Weisheit und aus eigenem Gutdünken wollen Einheit schaffen. Und gleich sind wir eben so oft stolz und bitter und verbohrt und egoistisch und können und wollen uns schier nicht demütigen vor Gott. Aber ohne Demut gibt es keine Einheit und ohne Einheit gibt es keine Multiplikation. Und wir können das höchstens Schauspielern, Theaterlern, Herren manipulieren, heucheln. Aber es hat dann null Durchschlagskraft. Und zwar genau aus dem Grund, weil es eben zählt, was in der im geistlichen Bereich, in der geistlichen Dimension passiert. Und im Geist, und das zählt nicht nur für alle Geistwesen, alle Dämonen, alle Engel, sondern es betrifft auch unseren Geist, weil wir auch Geist sind. Jedes Wesen im Geist erkennt sofort, ob eine Einheit echt ist oder geheuchelt. Und wenn wir es nicht anstreben und wenn wir uns nicht danach ausstrecken, dass wir echte Einheit dürfen erleben, dann ist alles, was wir machen, nur eine Show. Und jeder in der Welt, jeder, der Geist ist, der kennt das. Und dann verlieren wir das Zeugnis, das Jesus hat erwähnt in seinem Gebet. Dann verlieren wir die Herrlichkeit. Dann verlieren wir die Powerkraft, die Gott uns eigentlich geben will, für das wir Zeugnis ablegen gegenüber der Welt. Und zwar gegenüber der Welt als geistliches System, aber auch gegenüber der Welt mit den Menschen, die drinnen leben. Und das Coole ist ja, dass wir das nicht wie alleine müssen irgendwie hermurksen oder krampfen, sondern so wie Gott hat betet, oder wie Jesus hat betet, wir haben das Wort von der Wahrheit, das uns leitet, und wir haben den Heiligen Geist, der uns befähigt dazu. Und das, was ich manchmal schwierig finde, ja, an dieser ganzen Sache, und was ich immer wieder auch lerne, dass ich das akzeptieren muss, ist, dass Gott mit jedem von uns auch einen individuellen Weg geht. Und das heisst, manchmal ist Einheit auch einfach nicht möglich, so wie wir uns das wünschen, weil jeder an einem bestimmten Punkt mit Gott unterwegs ist. Und auch im Zusammenleben miteinander, manchmal bringen wir die Einheit zustande und manchmal bringen wir sie nicht zustande. Aber ich habe für mich immer wieder gelernt und lerne es immer wieder, einfach mir bewusst zu werden, dass ich ein Mensch sein will, wo die Einheit nicht kaputt macht oder die Einheit nicht verhindert, sondern die Einheit hilft bauen. Und das heisst, ich will 100'000 Mal in meinem Leben entscheiden, zu sterben, in meinem Ego zu sterben. Und mich zu entscheiden, eben für das Königreich und nicht für mein eigenes Reich oder mein eigenes Gutdünken. Und mich unter die Herrschaft von Gott stellen und nicht selber wurschteln. Und nicht im Strom der Welt schwimmen, sondern eben in dieser neuen, anderen Gesinnung vom Himmelreich. Und ich glaube, dass je mehr wir Christen untereinander versuchen, schon nur aus dieser Liebe und in dieser Weisheit, die Jesus uns schenken will, zu leben, und je mehr dass wir lernen, demütig zu sein und zu beten und Buße zu tun und anderen Menschen so zu begegnen, wie wir wollen, dass sie uns behandeln, desto mehr greift die Einheit und die Herrlichkeit, die dann kommt, die Auswirkung von dem ist so, so lebensverändernd und fängt bei uns als allererstes an und dann greift es um sich dort, wo wir mit Menschen in Kontakt sind. Und genau das wünsche ich euch oder wünsche ich auch mir, dass wir das immer wieder dürfen entdecken, dass wir eben, dass Einheit einen multiplizierenden Faktor hat, dass wir schon als Einzelmensch, wenn wir Beziehung mit Gott leben, Tausende können in die Flucht schlagen. Aber wenn wir zweit sind, dritt sind, wenn wir unter seinem Namen zusammenkommen, wenn wir uns vereinen, trotz unserer Unterschiedlichkeit und unseren Knörz, die wir manchmal haben, und immer wieder bestrebt sind, dass wir demütig sind, dass unser Ego, unser Stolz stirbt, dann kann so Gewaltiges passieren und dann ist der Satan so etwas von am kürzeren Hebel am Drücken. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen und bete euch dafür, dass ihr in diesem Jahr viel so Abenteuerreisen und Erlebnisse dürft machen mit Gott, wo er euch dorthin führt, wo ihr wie Prozesse dürft gehen mit ihm, wo ihr immer wieder dürft ein weiches Herz bekommen für die Beziehung zu Gott, aber auch für die Beziehung mit anderen Menschen. Und die Einheit bei euch und unter euch einfach auch mega darf in dieser Herrlichkeit innen anfangen blühen und die Leute um euch herum das Zeugnis dürfen sehen, weil die Herrlichkeit so eine mega Kraft hat in dieser Einheit. Und da wünschen wir auch, dass wir einfach als Christen allgemein, dass wir das wirklich erleben dürfen, dass das, was Jesus für uns betet hat, dass wir das mit seiner Hilfe und mit seiner Kraft wirklich dürfen ausleben und Zeugnis dürfen sein für die Welt. Und können bestehen in dem Machtsystem der Finsternis, das er uns hat reichen gesendet. Genau. Ich werde noch heute beten zum Schluss. Merci Herr, dass du für uns einstehst, dass du für uns betest, dass es dir so ein Herzensanliegen ist, dass wir hier können bestehen können, nicht weil wir das aus eigener Kraft können, sondern weil du uns fähig machen willst und du uns alles hast gegeben, am Kreuz alles hast gezahlt, jeden Schlüssel hast du zurückgefordert vom Find, für das wir dürfen siegreich leben und dass wir dürfen ein Zeugnis sein für die Menschen um uns herum. Und ich danke dir, Herr, dass du mit jedem Einzelnen von uns anfängst, dass es eine persönliche Beziehung ist mit dir, die uns als erstes verändert und nachher die Kraft entwickelt und die Herrlichkeit entwickelt, dass wir mit anderen zusammen wirklich dürfen das Königreich bauen, dass wir dürfen Raum einnehmen dürfen, dass das ein Haus vom Lob kann werden kann. Nicht nur ein Gebäude, sondern lebendige Bausteine für die, wo wir sind, als deine Kinder, als deine Söhne, als deine Töchter. Vater, ich bitte dich für ein neues Mass an Gnade, auch hier für die Gemeinde, hier für das Genesis-Projekt, dass du da wirklich einfach durch die Reihe gehst, dass du mit jedem einen persönlichen Weg in Angriff nimmst, dass du es jedes mehr in deine Liebe eintauchst und segnest mit dem Heiligen Geist, mit dieser Kraft und mit diesem Frieden und mit dieser Befähigung, über die menschlichen Grenzen überzugehen und Raum zu schaffen, für das deine Wunder passieren können, dass Übernatürlichkeit kann kommen in unser Natürliches und dass Erweckung darf geschehen, auch hier unter uns, in unseren Herzen, um uns herum, Herr. Ich danke dir vielmals, dass du tonnenweise von Segen hast, tonnenweise von Gnadengeschenken, die du uns geben willst. Und wir wollen uns wirklich ausstrecken nach dem. Wir wollen dir Lob und Preise dafür, wir wollen dir danken dafür, dass du alles in Fülle hast für uns. Und dass du kein gütiger Gott bist, sondern dass du uns alles schenken willst, was du für uns hast parat gemacht, was du uns für uns hast erkauft, was du zurückerstattet willst haben, auch in unserem Leben. Ja, so spreche ich wirklich einfach das Segen aus, das Shalom aus, das allumspannende, füllende Mass, das du für diesen Ort hier, für diese Menschen hier parat hast. Und ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Amen. Amen. Merci für euch Hören.